NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. In der Sendung geht es heute um Krankheiten, Medikamente und die Erforschung von einem Virus, das in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Deutschland für Angst und Schrecken gesorgt hat. Also viele verschiedene Themen aus der Medizin. So werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die neuen Ergebnisse der Untersuchungen von Forschern aus Greifswald. Sie haben nämlich in diesem Monat anlässlich des 20-jährigen Bestehens einer Langzeitstudie über die Gesundheit der Menschen in Vorpommern Bilanz gezogen. Für die Studie haben sich in dieser Region fast 9000 Frauen und Männer regelmäßig medizinisch untersuchen lassen. Durch das auf diese Weise entstandene Datenmaterial konnten die Forscher Zusammenhänge zwischen Krankheiten aufdecken, die bislang so noch gar nicht bekannt waren. Zum Beispiel, dass auch durch den Schwund des Zahnfleisches das Risiko wächst, irgendwann einen Herzinfarkt zu bekommen. Christian Bölte mit mehr Ergebnissen aus der Langzeitstudie.
Seit knapp einer Stunde lässt sich Sibylle Franzke aus Derseko in der Universitätsklinik Greifswald gründlich untersuchen. Auch ein Ultraschall des Herzens gehört dazu. Körperliche Beschwerden oder gar Schmerzen hat Sibylle Franzke keine. Die 52-Jährige ist auch keine Patientin, sondern lässt sich im Rahmen der sogenannten CHIP-Studie regelmäßig freiwillig medizinisch untersuchen.
Ich bin heute insgesamt laut Planung 6,5 Stunden hier und werde diese Untersuchungen durchlaufen. Ich komme gerade von einer Ultraschalluntersuchung des Herzens, der Leber und der Galle, hatte heute früh schon eine zahnärztliche Untersuchung. Es folgen also noch Hautuntersuchungen, eine Untersuchung Anfang Dezember in der inneren Medizin. Wenn man möchte, kann man sich auch eine MRT-Untersuchung stellen und man hat ansonsten eigentlich kaum die Möglichkeit, so eine umfangreiche Analyse über seinen Gesundheitszustand zu erhalten. Und deswegen nutze ich diese Studie auch.
So wie Sibylle Franzke haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten genau 8.728 Männer und Frauen aus Vorpommern mehrmals freiwillig untersuchen lassen. Das daraus entstandene Datenmaterial stelle die Grundlage für die Greifswalder Langzeitstudie dar, so der Direktor des Instituts für Community Medicine Wolfgang Hoffmann.
Das Wichtigste, was uns unterscheidet mit der CHIP-Studie von anderen großen Kohortenstudien auf der Welt, ist die Untersuchungstiefe. Das heißt also, wir haben eine Erfassung von sehr viel mehr unterschiedlichen Parametern aus unterschiedlichen Bereichen der Gesundheit des Menschen als alle anderen Studien.
24 Stunden dauert die komplette Untersuchung eines Probanden, aufgeteilt auf mehrere Sitzungen. Die Forscher interessieren sich dabei nicht nur für die Normalwerte der per Zufall ausgewählten Studienteilnehmer, sondern auch für die Analyse von möglichen Zusammenhängen, so Wolfgang Hoffmann.
Wenn man sich bestimmte Laborwerte anguckt, inwiefern hängen die denn mit dem Vorhandensein oder was noch interessanter ist und wichtiger ist, mit der zukünftigen Entstehung von Erkrankungen zusammen. Das heißt, wir nennen das präklinisch. Das heißt also, bevor eine Krankheit auftritt. Das sind Dinge, die natürlich dann hinterher für die Prävention ganz entscheidend sind. Das heißt, welche Dinge, die noch gar keinen Krankheitswert an sich haben, weisen aber schon darauf hin, dass sich hier was entwickelt. Dann kann ich gegen die auch gezielt eingreifen. Das heißt, solche Informationen, die kann man in so einem Studiensetting, wie wir das nennen, ermitteln und sonst eigentlich auf keine Weise.
Durch die vielen regelmäßigen Untersuchungen der Probanden in den vergangenen Jahren gelang es den Wissenschaftlern aus Greifswald, unerwartete medizinische Zusammenhänge zwischen verschiedenen Krankheiten aufzudecken. Dass Zahnfleischwund das Herzinfarktrisiko erhöht, war nur einer davon. Ein anderer, bisher nicht bekannter Zusammenhang, eine Arterienverkalkung kann die Knotenbildung der Schilddrüse anregen. Und es gab viele weitere Erkenntnisse, so Henry Völzke.
Beispielsweise sehen wir, dass wir gerade in dieser Region nicht nur den demografischen Wandel haben, also die Leute werden immer älter, sondern auch den sogenannten epidemiologischen Wandel. Der äußert sich zum Beispiel darin, dass die Häufigkeit an Fettleibigkeit deutlich zugenommen hat. Sogar in 10 Jahren sehen wir einen Anstieg um 20% circa in unserer Bevölkerung. Das hat zur Folge, dass wir, wie wir auch mit CHIP-Daten zeigen können, eine deutlich größere Anzahl von Diabetikern haben.
Außerdem haben die Forscher in ihren Untersuchungen auch herausgefunden, dass Männer mit einer niedrigen Konzentration des Sexualhormons Testosteron im Durchschnitt eher sterben und dass chronisch hohe Entzündungswerte im Blut wiederum eine Parodontitis fördern können. Erkenntnisse, die wahrscheinlich nicht nur auf die Menschen zutreffen, die in Vorpommern leben, vermutet Henry Völzke.
Also ich glaube, mittlerweile sind die Vorpommern gar nicht so besonders, wie wir denken. Wir haben ein sehr intensives Bild über das Gesundheitsverhalten unserer Bevölkerung und vergleichen unsere Befunde auch mit anderen Studien. Wir sind schon noch etwas dicker als andere Europäer vor allen Dingen, aber die Zunahme der Fettleibigkeit in der Bevölkerung, die ist in fast allen Ländern eigentlich ähnlich. Also man kann sagen, dass sich in den letzten 30 Jahren die Prävalenz, sagen wir, also die Häufigkeit von Adipositas, also von Fettleibigkeit, in allen Ländern verdoppelt hat. Das gilt für Vorpommern, das gilt für Norditalien, das gilt für Südfrankreich, für Chile, sogar für asiatische Länder.
Das Konzept und die Methoden der Studie von den Forschern aus Greifswald sind darum auch weltweit erfolgreich, dass andere Länder, wie beispielsweise Brasilien oder Polen, sie für eigene Studien übernommen haben. Für die Wissenschaftler aus Greifswald ist die Chip-Studie noch lange nicht beendet. Sie werden die Untersuchungen weiter fortsetzen, damit zukünftig auch neue, komplexe Krankheitszusammenhänge analysiert und damit die medizinische Versorgung der Zukunft besser geplant werden können.
Das war ein Beitrag von Christian Bölte. Die Musik, die Sie hören, kommt von Karel Kreienhof und Juan Pablo Dobal. Die CD heißt Hotel Victoria. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, in dem es weiter um Medizin geht, aber in diesem Fall um die Wirkungen von Medikamenten. Wirkungen, die bislang nur wenig oder gar nicht bekannt waren. Klar, dass ein Kopfschmerzmittel im Idealfall gegen Kopfschmerzen wirkt, das wissen wir. Genauso wie das Halstabletten Halsschmerzen verringern können. Und ebenso bekannt sind uns natürlich die zahlreichen Nebenwirkungen, die mit der Einnahme von verschiedenen Medikamenten verbunden sind. Nicht zuletzt stehen die ja auch auf den Beipackzetteln. Wirkungen, die irgendwann mal in der Forschung als mögliche Folgen der Einnahme des jeweiligen Präparats herausgestellt wurden. Aber Wissenschaftler entdecken auch immer wieder positive Wirkungen, die sie bei der Entwicklung eines Medikaments gar nicht von dem darin enthaltenen Wirkstoff erwartet hätten. Zum Beispiel, dass er gegen Krankheiten hilft, gegen die er gar nicht eingesetzt werden sollte. Daniela Remus mit einigen Beispielen.
Die Antibabypille, die irgendwann auch als Medikament gegen Akne verschrieben wurde, ist eines der bekanntesten Beispiele. Durch Zufallsfunde treten immer wieder Wirkungen von Medikamenten zutage, die eigentlich für andere Behandlungen entwickelt wurden, sagt der Biotechnologe Carsten Clausen vom Fraunhofer Institut für Molekularbiologie in Hamburg.
Es gibt sehr viele zugelassene Medikamente, die in anderen Indikationen, in anderen Fällen wirken. Es gibt das Beispiel Viagra, das in der blauen Pille einen großen Markterfolg hatte, aber eigentlich war es zur Durchblutung.
Und zwar des Herzens gedacht, um die Herzkranzgefäße zu weiten und das Organ selbst besser mit Sauerstoff zu versorgen. Die Studien dazu verliefen jedoch enttäuschend. Stattdessen aber berichteten männliche Studienteilnehmer von vermehrten Erektionen. Der Pharmahersteller reagierte und pries den Wirkstoff fortan als Viagra gegen Erektionsstörungen an.
Man kann Erfindungen nicht programmieren. Man kann nicht sagen, geh dahin und erfinde jetzt etwas. Das geht halt nicht.
Beschreibt Bernd Mühlbauer, Direktor des Instituts für Pharmakologie von der Universität Bremen, die Forschung der Arzneimittelhersteller. Die ist mühsam, zeit- und kostenintensiv und von vielen Rückschlägen gekennzeichnet. Aber nicht selten kommt es auch zu regelrechten Zufallsfunden, der Entdeckung nämlich, dass die Wirkstoffe gegen ganz andere Krankheiten helfen als gedacht. Das berühmteste Beispiel dafür ist die Entdeckung des Penicillin durch Alexander Fleming. Als der schottische Forscher 1928 bakterielle Krankheitserreger untersuchte, stellte er fest, dass eine seiner Proben mit Pilzsporen verunreinigt war. Als er sein Arbeitsmaterial säubern wollte, entdeckte er, dass überall dort, wo der Pilz vorkam, keine Bakterien mehr lebten. Fleming kultivierte daraufhin den Pilz und stellte fest, dass dessen Gift bakterielle Erreger tötet. Diese Erkenntnis war die Geburtsstunde des Penicillin. Ein Zufall, erklärt der Pharmakologe Bernd Mühlbauer.
Der klassische Weg ist, dass man zunächst mal überlegt, wie entsteht die Krankheit, was sind die sogenannten pathophysiologischen Mechanismen, also welche Fehlfunktionen des Körpers sind eingetreten. Dann überlegt man sich, welche Regulation ist da eigentlich normal und welche Regulation könnte da schiefgegangen sein und gibt es da nicht irgendwo ein Molekül, ein Signal, ein Rezeptor, ein Enzym, an dem wir letztendlich pharmakologisch ansetzen könnten.
Der Wissensstand der Molekularbiologen, Genetiker und Pharmakologen ändert sich ständig durch neueste Erkenntnisse und Einblicke aus der Grundlagenforschung. Damit verändert sich zwangsläufig auch der Blick auf die pharmakologischen Wirkstoffe, erklärt Fritz Sörgel, Leiter des Instituts für biomedizinische und pharmazeutische Forschung in Heroldsberg bei Nürnberg.
Es ist nach wie vor so, dass es für viele wichtige Arzneistoffe nicht den allerletzten Clou und die allerletzten Erkenntnisse gibt, wie der Stoff wirkt. Natürlich findet man sehr schnell heraus, in welche Richtung ein Arzneistoff denn eine Wirkung haben könnte, aber da bleibt oft sehr viel offen und deswegen gibt es ja auch immer wieder neue Forschungsergebnisse mit Arzneistoffen zum Guten hin wie zum Schlechten.
Der Grund dafür: Ein Medikament wirkt in der Regel an verschiedenen Stellen des Organismus. Die Nebenwirkungen, die auf dem Beipackzettel beschrieben werden, illustrieren das. Und genau darin liegt manchmal auch eine große Chance.
Die Wirkung, dass Aspirin die Thrombozyten, die Blutplättchen hemmt, die ist sicher schon Jahre bzw. Jahrzehnte Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt worden. Aber man hat es mehr oder weniger links liegen lassen, weil eben Aspirin das Aspirin war. Und es war das Schmerzmittel weltweit. In den USA Aspirin heute noch das Schmerzmittel Nummer 1. Und da hat man nicht links und rechts geschaut.
Ähnliche Geschichten gibt es einige. Beta-Blocker gegen Herzschwäche verordnet, die als positive Nebenwirkung auch noch Blutschwämme beseitigen. Oder Medikamente gegen Depressionen, die Frauen überraschenderweise sexuell stimulieren. Ein anderer Wirkstoff, der ebenfalls Depressionen lindern sollte, hilft bei der Entwöhnung von Nikotin. Oder von einem jahrzehntealten Anti-Juckmittel wurde bekannt, dass es erfolgreich gegen Hepatitis C eingesetzt werden kann. Auch die gerade erst gewonnene Erkenntnis von Forschern aus Köln, dass mit einem Medikament, das bislang gegen Leukämie eingesetzt wird, auch eine Multiple Sklerose sehr gut in den Griff bekommen werden kann, ist so ein Beispiel. Die Häufigkeit der Entdeckung solcher unerwarteten Wirkungen hat viele Forscher beflügelt, danach gezielt zu suchen. Carsten Clausen vom Fraunhofer-Institut in Hamburg beobachtet in der Arzneimittelforschung zurzeit einen richtigen Trend, andere als die erwarteten Wirkungen in Medikamenten aufzuspüren.
Wir sind sicher, dass es im Zuge der Digitalisierung und der Zugang auf ganz, ganz viele Datenbanken und ganz, ganz viele klinische Studien, dass man dort auf einmal eine Datenbasis hat, die man auswerten kann, um das einfacher zu machen, um bestehende Medikamente, bestehende Substanzen in anderen Indikationen zum Einsatz zu bringen. Da sehen wir gerade einen ganz, ganz großen Trend.
Repurposing. Auf Deutsch etwa umfunktionieren oder einen anderen Zweck geben, heißt dieser neue Ansatz in der Pharmakologie, bei dem etablierte Arzneimittel bewusst auf bisher unbeachtete Wirkungen untersucht werden.
Den unvorhergesehenen Wirkungen von Medikamenten auf die Spur kommen. Ein neuer Trend in der Pharmakologie. Das war ein Beitrag von Daniela Remus. Thank you. Botox oder vielmehr der Wirkstoff Botulinum Toxin hat in den vergangenen Jahren in Deutschland immer mehr Akzeptanz gefunden. Lange hatte der Einsatz dieses Wirkstoffes hierzulande bei vielen Menschen eher zu Angst geführt, auch wenn er in den USA bereits gang und gäbe war. Tatsächlich ist Botulinum Toxin ein hochgefährliches Gift, das Lähmungen verursacht. In der Medizin und vor allem in der Kosmetik wird aber genau diese Wirkung genutzt. Wird es unter die Haut gespritzt, führt dieses Toxin zwar auch zu Lähmungen, aber dadurch auch zu einer Entspannung der Muskeln. Und wie wir wissen, lässt es auf diese Weise die Falten, dort wo es gespritzt wird, zeitweilig verschwinden. Ein Faltenkiller. Dadurch wurde der Wirkstoff in der Öffentlichkeit auch bekannt. Aber tatsächlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten, ihn einzusetzen. Und Wissenschaftler finden auch immer wieder neue. Wird Botulinumtoxin zur neuen Wunderwaffe der Medizin? Und wenn, welche Chancen und Gefahren wären damit verbunden? Ich habe mit dem Neurologen Wolfgang Joost darüber gesprochen. Er erforscht diesen Wirkstoff seit Jahren und ist Leiter der Botulinumtoxin-Ambulanz in Freiburg. Der Wirkstoff, von dem wir sprechen, ist ja ein starkes Nervengift. Von seinem Einsatz zur Faltenreduktion einmal abgesehen, lässt sich ein solches Gift tatsächlich auch als Medikament gegen Krankheiten einsetzen?
Wir haben bereits medizinische Indikationen behandelt, wie zum Beispiel die zervikale Dystonie, den Schiefhals oder den TV-Spasmus, das Augenzwinkern, das einseitige Gesichtszucken, bevor überhaupt die erste Falte behandelt wurde.
Ja, aber bekannt ist es für die sogenannte Zornesfalte, dass es die ausglätten kann.
Genau, dort hilft es auch, also was heißt hilft, dort kann es auch erfolgreich eingesetzt werden, aber das ist nicht die Hauptindikation des Medikaments, das ja zum Beispiel für die Spastik eingesetzt wird und dort gut hilft. Bei Arm- und Beinspastik nach Schlaganfall, bei MS, aber auch bei Schädel-Hirn-Traumata. Wir haben die Migräne, die chronische Migräne, bei der es sehr erfolgreich eingesetzt wird. Wir werden das in Zukunft jetzt einsetzen bei vermehrtem Speichelfluss, zum Beispiel bei Patienten mit Parkinson. Es gibt eine sehr, sehr breite Palette. Man kann auch noch Hyperhidrosis erwähnen, also vermehrtes Schwitzen oder krankhaft vermehrtes Schwitzen im Bereich der Achselhöhlen etc.
Es hilft gegen starkes Schwitzen. Warum? Lähmt der Wirkstoff auch die Schweißdrüsen?
Der Wirkstoff hemmt die Übertragung vom Nerv auf den Muskel oder auf die Drüse. Und dementsprechend hilft es eben auch beim Schwitzen, aber zum Beispiel auch in der Blase. Bei hyperaktiver Blase kann sie auch eingesetzt werden. Es kann bei Schmerzen eingesetzt werden, weil es dort auch die Übertragung am Nerven hemmt.
Wissenschaftler haben ja jetzt in verschiedenen Studien auch herausgefunden, dass dieser Wirkstoff auch gegen psychische Erkrankungen wirkt. Was sagen Sie dazu?
Dort bin ich eher zurückhaltend. Botulinumtoxin hemmt die Übertragung vom Nerven über verschiedene Neurotransmitter. Deswegen der Einsatz beim Schmerz. Die Frage bei der Depression ist nicht endgültig geklärt, ob es dort Rückkopplungsmechanismen gibt, ob es dort direkte oder indirekte Mechanismen gibt. Und ich finde auch, dass die Depression ein zu schwerwiegendes Krankheitsbild ist und die Konsequenzen zu schwerwiegend sind, dass man das einfach mal probieren könnte. Das heißt, wenn Sie jemand gegen Schwitzen behandeln und es wirkt nicht, dann ist das bei weitem nicht so schlimm, wie wenn jemand eine schwere Depression hat und Sie behandeln ihn und es wirkt nicht. Also die nächste Indikation, mit der wir rechnen, ist ja der Speichelfluss, habe ich vorhin schon gesagt. Der Speichelfluss, den wir bisher mit keinem Medikament gut behandeln können. Die Medikamente, die es gibt, haben viele Nebenwirkungen und sind auch nicht zugelassen. Jetzt haben wir hervorragende Studiendaten, die in diesem Jahr präsentiert wurden und die hoffentlich dann auch zur Zulassung führen. Das wird die nächste Zulassung werden.
Haben Sie das mit erforscht?
Ich war bei den Studien beteiligt, ja. Wir wussten, dass die Übertragung vom Nerv auf die Drüsen behindert wird und dementsprechend wurden dann die ersten Therapieversuche unternommen und die erste Publikation stammt aus dem Jahr 1999 und es hat jetzt bis jetzt gedauert, bis die Datenlage so gut war und bis wir die richtigen Stellen, die richtige Dosis herausgefunden hatten.
Ich habe gelesen, dass in Deutschland der Einsatz dieses Wirkstoffs jetzt bereits gegen 15 Erkrankungen zugelassen ist. Aber eins darf ja auch nicht vergessen werden. Es ist ein starkes, lähmendes Gift. Wie hoch sind denn die Gefahren, wenn es zunehmend als Medikament verwendet wird?
Das Medikament, wie wir es einsetzen, darf als extrem sicher eingestuft werden, weil wir, wie bei kaum einem anderen Medikament, die Dosis bestimmen. Die Dosis ist so gering, dass wir selbst ein ganzes Fläschchen intravenös spritzen könnten, ohne dass es einen Nebeneffekt gibt. Es wirkt halt nur so stark, weil wir es an die entsprechende Stelle gezielt injizieren. Es muss also nicht sozusagen in den Körper und dann sozusagen sein Zielorgan finden, sondern wir injizieren es genau dort, wo es wirken soll. Das heißt, es kann mal eine lokale Schwäche geben, aber es ist nicht lebensgefährlich und es gibt vor allem keine bleibende Lähmung. Und es hat auch keine Auswirkung auf innere Organe, Niere, Leber oder sonst welche.
Die Erforschung der verschiedenen Wirkungsmöglichkeiten von Botulinumtoxin ist ja noch nicht beendet. Sie selbst sind auch noch auf der Suche nach weiteren Wirkungen dieses Wirkstoffes?
Ja, wir setzen es ja bei vielen Indikationen ein, wo wir wissen, dass es hilft, wo wir noch keine Zulassung haben. Wir suchen natürlich auch immer nach neuen Indikationen. Sie haben vorhin einige genannt, die jetzt nicht aus der Neurologie, sondern aus der Psychiatrie kommen. Das Thema Schmerz ist noch lange nicht endgültig abgeschlossen. Das heißt, dort gibt es noch viel zu tun. Es gibt ja auch den Einsatz am Herzen beispielsweise.
Genau,
gegen Herzrhythmusstörungen. Das ist aber alles experimentell. Also von daher muss man da aufpassen, dass man nicht sozusagen gleich zu viel Hoffnung reinsetzt, weil man natürlich auch sozusagen abwägen muss, gerade bei Krebserkrankungen, aber auch bei Herzrhythmusstörungen, welche Konsequenz es hätte, wenn es nicht klappen würde. Und von daher ist es, wie vorhin schon gesagt, halt geringeres Problem, wenn es gegen Schwitzen nicht hilft, als wenn es beispielsweise beim Krebs oder bei Rhythmusstörungen nicht helfen würde. Also da sind halt sehr, sehr gute Studien notwendig.
Die wenig bekannten Wirkungen von Botulinumtoxin. Scheinbar ist dieser Wirkstoff doch mehr als nur ein Faltenkiller. Das war Wolfgang Joost, Neurologe in Freiburg. Die Wirkung von Medikamenten ist nicht nur von den enthaltenen Wirkstoffen abhängig. Das wird immer wieder deutlich, wenn Forscher über ihre Untersuchungen von Placebos berichten. Die Erwartungen der Patienten an ein Medikament, sogar wenn es gar keinen Wirkstoff beinhaltet, also nur ein Scheinmedikament ist, können seine Wirkung massiv beeinflussen. Immer wieder wurde bewiesen, dass auch ein solches Scheinmedikament zur Genesung beitragen oder sogar führen kann. Das ist aber leider nicht alles, was Placebos können, wie Wissenschaftler am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf jetzt herausgefunden haben. Nach ihren Untersuchungen können Placebos nämlich auch unerwartete Nebenwirkungen haben. Wie das sein kann, haben die Forscher untersucht. Ursula Storost mit Einzelheiten.
Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf forschen Wissenschaftler zu Placebo- und zu Nocebo-Effekten. Auch der Experimentalpsychologe Dr. Björn Horing vom Institut für Systemische Neurowissenschaften.
In beiden Fällen wird entweder ein Scheinmedikament oder eine Scheinbehandlung gegeben. Und Placebo-Effekte sind eben die Effekte, die auftreten in die positive Richtung. Das heißt, wenn ein wünschenswerter Effekt auftritt, wenn wir ein Scheinmedikament oder eine Scheinbehandlung geben und dann aber eine nicht wünschenswerte Wirkung auftritt, dann nennen wir das einen Nocebo-Effekt.
Eine dieser wissenschaftlichen Studien hat Alexandra Tinnermann geleitet.
Ja, das sind die beiden Cremeverpackungen, die wir entworfen haben, um das Ganze glaubwürdiger für die Probanden zu machen.
Die Neurobiologin legt zwei Salbenschachteln auf den Tisch. Die eine in ansprechendem Dunkelblau, die andere weiß mit orangenem Streifen.
Die eine Packung haben wir so entworfen, dass sie einem Originalmedikament ähnelt. Das heißt, die hat einen eigenen Namen, die haben wir Solistan genannt. Die enthält den fiktiven Wirkstoff Imotadil.
Die andere Creme hat den gleichen Scheinwirkstoff und heißt Imotadil Leni Pharma. Mit dem aus Wirkstoff- und Pharmafirma zusammengesetzten Namen und der weiß-orangenen Verpackung erinnert sie an gängige Generika, wirkstoffgleiche Kopien teurer Originalmedikamente.
Wir haben den Probanden erzählt, dass sie eine Salbe testen werden, die eigentlich bei Neurodermitis eingesetzt wird, um Juckreiz zu lindern, und dass eine Nebenwirkung von dieser Salbe ein erhöhtes Schmerzempfinden ist.
Und zwar an den Stellen, wo die Salbe aufgetragen wird. Außerdem haben die Wissenschaftler der einen Hälfte ihrer 49 Versuchspersonen erzählt, dass sie eine teure Salbe testen werden. Der anderen Hälfte, dass es sich um ein preiswertes Produkt handelt. Anschließend wurden den Studienteilnehmern die Salben auf den Unterarm gestrichen.
Die bekommen dann schmerzhafte Hitzereize auf den Unterarm. Und wenn wir dann Schmerzreize auf den Hautstellen applizieren, dann haben die Menschen in der teureren Gruppe, die diese blaue Creme bekommen haben, mehr Schmerzen berichtet als die, die aus der orangenen Verpackung bekommen haben.
3/4 der Versuchspersonen, die die blaue, vermeintlich teure Creme benutzt hatten, klagten über erhebliche Schmerzen auf der Haut. Bei der Gruppe mit der vermeintlich billigen Creme waren es nur 60%. Und der Effekt war viel geringer.
Dass einfach der Schmerzunterschied geringer bewertet wurde bei der günstigen Creme im Vergleich zu der blauen Creme.
Also keine deutlich größeren Schmerzen. Die Erklärung von Alexandra Tinnermann und ihren Kollegen heißt: Menschen erwarten, dass teure Medikamente wirksamer sind als billige.
Und dementsprechend auch dazu in der Lage sind, stärkere Nebenwirkungen hervorzurufen.
Aber die Forscherinnen haben nicht nur das subjektive Schmerzempfinden der Probanden berücksichtigt. Mittels MRT-Scanner haben sie auch die tatsächlichen Schmerzreize in Hirn und Rückenmark beobachtet.
Wir haben auf jeden Fall Aktivierungen im Gehirn gefunden, die zeigen, dass diese Erwartungen sich in neuronaler Aktivität widerspiegeln. Also Areale, die entsprechend zu der Erwartung, die die Probanden hatten, reagiert haben.
Unser Schmerzsystem, so der Placebo-Forscher Björn Horing, wird also massiv von der Psyche beeinflusst. Eine wichtige Botschaft.
Weil das bedeutet, wenn ich im Rückenmark Aktivierung oder eben Deaktivierung sehe, folgend auf eine Erwartung, dass dann wahrscheinlich auch weniger Schmerzinformationen vom Rückenmark ins Gehirn weitergeleitet wird. Das heißt, die Leute, die einen Placebo-Effekt spüren oder einen Nocebo-Effekt spüren, haben tatsächlich geringere Schmerzen im Placebo-Fall oder eben tatsächlich größere Schmerzen im Nocebo-Fall.
Placebo- oder Nocebo-Effekte, so Björn Horing, sind Bestandteil jeder gelungenen oder misslungenen Behandlung. Das heißt, Erwartungen, Ablehnungen oder Informationen über Nebenwirkungen spielen in der Medizin eine große Rolle. Auch wenn keine Placebos, sondern wirksame Medikamente verabreicht werden.
Nehmen wir an, Sie haben Kopfschmerzen. Ich gebe Ihnen eine Aspirin und sage, das ist ein wirksames Medikament, das Ihnen gegen Ihre Kopfschmerzen helfen wird. Dann werden Ihre Kopfschmerzen eben aufgrund des Wirkstoffs reduziert nach einer Zeit. Aber ein Teil der Wirkung beruht dann auch darauf, dass Sie eben wissen, okay, ich habe gerade eine Schmerztablette bekommen. Das war ein kompetenter Arzt, der mir das gegeben hat. Sprich, es ist immer auch noch ein Placebo-Effekt dabei.
Genauso können auch Nocebo-Effekte auftreten, wenn bei der Gabe eines Medikaments auf mögliche Nebenwirkungen hingewiesen wird. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um ein wirksames oder ein Scheinmedikament handelt. So gesehen wäre es sinnvoll, Nebenwirkungen gar nicht zu erwähnen. Aber das, so die Biologin Alexandra Tinnermann, sei unvereinbar mit medizinischer Ethik.
Wenn ich Ihnen jetzt ein Medikament verschreibe, was starke Nebenwirkungen hervorrufen kann, dann möchten Sie als Patient darüber informiert sein, dass diese Nebenwirkungen auftreten können, damit Sie entscheiden können, nee, dann nehme ich das Medikament lieber doch nicht. Oder aber wenn Sie sich entscheiden, das Medikament zu nehmen, dass Sie dann wissen, woher gewisse Symptome kommen.
Neuigkeiten über die Wirkungsmöglichkeiten von Placebos. Ursula Storast berichtete. Um die unerwarteten Wirkungen von Medikamenten ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um ein neues Raumschiff, an dem Wissenschaftler gerade basteln. Und zwar das erste europäische, das nicht nur ins All fliegen, sondern auch auf die Erde zurückkehren kann. Europa hat sich in der Raumfahrt in den letzten Jahrzehnten einen Namen gemacht. Inzwischen gibt es unbemannte Sonden von unserem Kontinent, die im All andere Planeten und Monde erforschen. Und auch an den Untersuchungen auf der ISS, der Internationalen Raumstation, ist Europa beteiligt. Ein europäisches Raumschiff, das ins All fliegen und auch wieder zurückkehren kann, das gab es allerdings bislang noch nicht. Für die Wissenschaftler der Europäischen Weltraumagentur ESA Grund genug, das zu ändern. Sie basteln darum seit einiger Zeit an so einem Raumschiff. Also sozusagen an einem wiederverwendbaren Raumtransporter. Space Rider wird er heißen. Wie er genau funktionieren soll und für welche Aufgaben die Wissenschaftler ihn ins All schicken wollen, erklärt Guido Meyer.
You're watching Ariane Space's Vega, launching IXV for the European Space Agency. Final countdown coming up.
11. Februar 2015, Europas Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana.
Stop. Décollage.
And the bottom part, the black and white, is the payload, the IXV.
Eine europäische Vega-Rakete schießt das IXV in den Weltraum. Diese etwas sperrige Abkürzung steht für Intermediate Experimental Vehicle, also übersetzt für ein mittelgroßes Experimentiervehikel.
Das IXV ist ein länglicher Körper. Es hat so ein bisschen die Form des Shuttles, aber es fehlen ihm eben die Flügel.
Sagt Holger Burkhardt aus dem Programm für zukünftige Trägersysteme beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR über das Aussehen eines solchen zukünftigen Trägersystems, den Prototypen eines europäischen Raumtransporters. Nicht einmal 2 Stunden dauerte dieser Testflug vor nunmehr 3 Jahren, aber dieser Versuch zeigte, das Prinzip funktioniert. Und dieses Prinzip besteht darin, einen Raumtransporter als Mischung aus Raumschiff und Flugzeug zu gestalten. In der ersten Phase seines Fluges fliegt das IXV wie ein Raumschiff. Bei seiner Rückkehr aus dem Weltraum verhalte es sich aber wie ein Flugzeug, ergänzt Hendrik Weiß vom Institut für Bauweisen und Konstruktionsforschung beim DLR.
Man nimmt den Rumpf dieses Fahrzeuges, stellt ihn gegen den Wind und damit erzeugt es zumindest bei hohen Geschwindigkeiten genug Auftrieb, damit es quasi fliegen kann. Also man gewinnt dadurch einen gewissen Auftrieb.
Von einem riesigen Fallschirm abgebremst, gleitet das Vehikel dann Richtung Erde und kann auf ebenem Terrain mittels Kufen landen oder sogar mit Rädern auf einer gewöhnlichen Landebahn aufsetzen und ausrollen. Die Europäische Weltraumagentur ESA war von diesem Testflug begeistert. Hendrik Weiß.
Die ESA untersucht aus diesem IXV eine operationelle Plattform zu gestalten, also einen kleinen Raumgleiter, um damit Experimente in den Orbit zu bringen und wieder zurückzuführen, also als reine Forschungsplattform.
Diese Vorbereitungen laufen derzeit. Das Experimentiervehikel wird auch einen neuen Namen bekommen. Space Rider wird die neue Entwicklung heißen. Programmmanager bei der ESA für das Projekt ist der italienische Ingenieur Giorgio Tomino.
Der Space Rider ist eine orbitale Plattform, eine Art Weltraumlabor, um neue Technologien zu erproben und in der Schwerelosigkeit zu forschen.
Dazu gehören Erdbeobachtung, Telekommunikation und robotische Versuche in der Schwerelosigkeit, die unbemannt ablaufen können. So wie schon der Prototyp wird auch der Space Rider von einer europäischen Vega-Rakete ins All geschossen werden. Angekommen in der Erdumlaufbahn öffnet er die Türen seiner Ladebucht. Die Experimente dort werden dann direkt dem offenen Weltraum ausgesetzt sein und das für mehrere Monate.
Das Neue für Europa besteht in der Möglichkeit, diese Experimente auch wieder zurückzubekommen. Die Versuche werden also zunächst ins All transportiert, landen dann mit dem Space Rider wieder und werden schließlich zurückgeschickt in die Labore.
Besonders kurios ist der künftige Landeort von Europas Raumtransporter. Er soll zurückkehren nach Santa Maria, einer Insel der Azoren im Atlantischen Ozean, ungefähr 1000 Kilometer westlich der Iberischen Halbinsel.
Für Santa Maria spricht, dass westlich der Insel kein Festland liegt. So verringern wir das Risiko für die Bevölkerung. Denn die Rückkehr aus dem Weltraum und die anschließende Landung sind sehr anspruchsvoll. Somit werden wir uns der Landebahn auf dem letzten Stück über dem Wasser annähern.
Dann wird der Space Rider ausgepackt, die Experimente zurück an die zuständigen Forscher geschickt und der Raumtransporter zurück nach Kourou, wo er auf seinen nächsten Einsatz vorbereitet wird. Die Möglichkeit, Proben aus dem All zurückzuerhalten, bietet zwar auch die internationale Raumstation. Hier sind die Wartezeiten jedoch lang und die Flugmöglichkeiten selten, mit denen die Proben zurückgebracht werden können. Außer mit den Dragon-Kapseln ist das kaum möglich. Und noch ein Vorteil käme bei den geplanten Versuchen auf dem Space Rider gegenüber der Raumstation hinzu, ergänzt Holger Burkhardt.
Auf der Raumstation ist dadurch, dass es ein relativ großer Komplex ist, dadurch, dass Menschen mit an Bord sind, die Qualität der Schwerelosigkeit nicht ganz so hoch, wie das manchmal gewünscht wird. Dadurch, dass es eben auch ein bemanntes System ist, sind auch die Sicherheitsanforderungen sehr hoch. Und deswegen ist die Entwicklung von Experimenten für die Raumstation extrem langwierig und auch relativ teuer.
2019 sollen erste Tests folgen, bei denen das Gefährt von einem Hubschrauber abgeworfen wird und dann eigenständig landen soll. 2020 dann soll der Space Rider erstmals ins All fliegen.
Der Space Rider, das erste europäische Raumschiff, das nicht nur ins All fliegen, sondern auch wieder zurückkehren soll. Das war ein Beitrag von Guido Meyer. Nach unserem Abstecher in die Weltraumforschung kommen wir jetzt noch einmal zurück in die Medizin. Diesmal geht es allerdings nicht um neue, unerwartete Wirkungen von Medikamenten, sondern um ein Virus, welches das erste Mal vor 50 Jahren entdeckt wurde. Und das bei uns in Deutschland. Im Jahr 1967 wurden in Marburg in Hessen plötzlich mehrere Menschen sterbenskrank. Warum genau, wusste erst einmal niemand. Als der erste Patient in die Universitätsklinik in Marburg eingeliefert wurde, gingen die Ärzte noch davon aus, dass es sich um eine besondere Grippeform handelte. Dann wurde aber relativ schnell klar, das musste doch etwas anderes sein, nämlich ein damals unbekanntes und extrem gefährliches Virus. Viele Menschen starben daran. Die Forscher in Marburg stürzten sich bereits im gleichen Jahr noch in die Erforschung dieses Erregers, der darum seitdem den Namen Marburg-Virus trägt. Auch heute, 50 Jahre danach, ist seine Erforschung noch nicht zu Ende. Martina Zeitler über das Virus und seine Erforschung.
8. August 1967. In die Medizinische Universitätsklinik in Marburg wird ein schwerkranker Patient eingeliefert. Hohes Fieber, Kopfweh, Gliederschmerzen. Darum vermuten die Ärzte erstmal, dass es sich um eine Sommergrippe handelt. Doch die Symptome werden immer schlimmer und ungewöhnlicher.
Problematisch wurde das damit, dass die Patienten praktisch aus allen Knopflöchern bluteten. Und das ist immer sehr bedenklich. Es gibt auch andere Infektionskrankheiten wie Masern und Pocken, die gelegentlich mit Blutungen einhergehen können. Aber im Allgemeinen ist also das ein sehr schlechtes Zeichen, wenn ein Patient mit einer Infektionskrankheit anfängt zu bluten.
Der 83-jährige Professor Werner Slenska war damals Forschungsassistent an der Marburger Uniklinik. Er erinnert sich an die aufkommende Panik, die die hessische Stadt heimsuchte. Denn es wurden immer mehr Patienten mit den mysteriösen Krankheitserscheinungen eingeliefert. Als die ersten Menschen starben, wurde den Medizinern klar, sie hatten es mit einem gefährlichen, bis dahin unbekannten Feind zu tun.
Am 24. August waren in Frankfurt zwei Patienten gestorben und in Marburg auch zwei Patienten, sodass man dann wusste, das ist also eine tödliche Angelegenheit.
In den Medien hieß die mysteriöse Krankheit erst einmal Marburger Affenseuche. Denn zunächst erkrankten nur Tierpfleger und Pflegerinnen des ortsansässigen Pharmaunternehmens an der Infektion. Die Firma führte Tierversuche mit Affen durch, die aus Uganda importiert wurden. Die erkrankten Patienten hatten alle Kontakt zu Blut oder Organen der Versuchsaffen. Niemand wusste, wie die tödliche Infektion übertragen wurde. Das Institut für Hygiene, an dem Werner Slenska damals arbeitete, wurde zum Mittelpunkt der Forschungen.
Also das waren Bedingungen, die waren noch genauso wie zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Also ohne besondere Schutzmaßnahmen. Und es kam allerdings dazu, dass man in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die Angst vor Infektionskrankheiten verloren hatte, sodass die Virologie eigentlich zu der Zeit kein gefährliches Geschäft mehr war.
Nur Wochen nach dem ersten Krankheitsfall und viele Versuche später entdeckte Werner Slenska dann mit einem Spezialmikroskop die Nadel im Heuhaufen und identifizierte das bis dahin unbekannte Virus.
Ach, das war ein sehr, sehr, sehr angenehmes Gefühl. Also im Grunde war ich regelrecht high davon. Wenn man da noch überzeugt ist und weiß, dass man das Richtige gesehen hat und dass man der Erste ist, der sowas gesehen hat, dann ist das schon ein beachtliches Erlebnis.
Die Marburger Forscher schickten Untersuchungsmaterial an das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Am 20. November 1967 zeigte sich dort zum ersten Mal, wie der Erreger tatsächlich aussieht. Relativ groß und stäbchenförmig. Nach dem Ort seines ersten Auftretens erhielt er den Namen Marburg-Virus. Erst vor 10 Jahren wurde dann das Wirtstier entdeckt, das die Viren überträgt. Der Nilflughund, eine Fledermausart, die in Afrika Affen mit dem Erreger ansteckt. Einige dieser Affen wurden in den 60er Jahren als Versuchstiere nach Marburg gebracht und infizierten dort Menschen, die mit den Tieren im Labor arbeiteten. Als dieser Zusammenhang klar wurde und hygienische Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden konnten, hörten die Ansteckungen in Deutschland auf. In Afrika stecken sich allerdings bis heute immer wieder Menschen mit dem Virus an. Bislang gibt es aber immer noch keine Medikamente und Impfstoffe gegen die mysteriöse Krankheit, sagt Dennis Tappe vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg.
Das ist grundsätzlich ein Problem bei Viruserkrankungen, dass wir ein nur geringes Arsenal von Antivirusmitteln haben. Hierbei handelt es sich jetzt auch noch um ein RNA-Virus. RNA-Viren, wie zum Beispiel auch HIV, sind besonders leicht für Mutationen anfällig. Das macht das Virus von sich aus. Und deswegen ist es auch sehr schwer, weil sich das Virus dadurch dauernd verändert, eine entsprechende Impfstrategie zu entwickeln, weil man den Impfstoff ja dann vielleicht auch entsprechend immer weiter anpassen müsste.
Die Entdeckung des Marburg-Virus hat auch die heutige Erforschung anderer gefährlicher Erreger, wie zum Beispiel des Ebola-Virus, entscheidend geprägt, so der Wissenschaftler Dennis Tappe.
Wir haben das ja gesehen bei den Ebola-Vakzinierungen, dass das doch mit ein paar Tricks funktionieren kann. Letztendlich sind es zwar Seuchen, die auftreten und sehr gefährlich sind, die aber ja nicht permanent da sind. Das heißt auch, die Impfstoffentwicklungen sind ja auch erst jetzt durch diesen Ebola-Ausbruch in Westafrika, der eben einer der größten war, überhaupt richtig in Gang gekommen. Letztendlich ist das dann auch bei solchen Sachen eine Geldfrage und eine Frage der Wichtigkeit. Aber eben durch Ebola, das ist ja die verwandte Schwester vom Marburg-Virus, haben wir gesehen, dass wie schnell ein solcher Ausbruch komplett außer Kontrolle gerät und eine große, große Epidemie auslösen kann.
50 Jahre nach der Entdeckung des Marburg-Virus. Bis heute sind die Forschungen zu diesem Erreger noch nicht zu Ende. Nach wie vor ist es das Ziel der Wissenschaftler, mehr über das mysteriöse Virus zu erfahren, das in den 60er Jahren auch in Deutschland für Angst und Schrecken gesorgt hat.
Das war ein Beitrag von Martina Zeidler.
Notizen aus der Wissenschaft.
Die Grabungen im Oldenburger Bruch in Schleswig-Holstein, einem vor mehreren tausend Jahren verlandeten Fjord, bringen immer wieder überraschende Funde zutage. Seit mehr als einem Jahr untersuchen Archäologen die zukünftige Bahntrasse zum geplanten Ostseetunnel. Bei Oldenburg haben sie nun einen spektakulären Fund gemacht. Es handelt sich um Pfahlreste, die vermutlich von einer Steganlage aus der Bronzezeit stammen, sagen die Forscher. Wegen der unerwartet ergiebigen Funde wollen die Archäologen ihre Erkundungen über das geplante Maß hinaus ausweiten. Schon im Dezember hatten die Forscher historische Steinwerkzeuge gefunden. Für Weltraumforscher ein Traum, denn einige von ihnen wurden Zeugen eines unerwarteten Besuchs aus den Tiefen des Alls. Zum ersten Mal konnten Astronomen mit ihren Teleskopen einen Asteroiden beobachten, der zwar aus einem anderen Sonnensystem stammt, aber durch unseres geflogen ist. 400 Meter lang war dieser Brocken, der Millionen Jahre durchs Weltall zu uns unterwegs gewesen sein muss, wie die Wissenschaftler an seiner Flugbahn erkennen konnten. Mit ihrem Very Large Telescope, der ESO in den chilenischen Anden, stellten die Forscher fest, dass der Asteroid fast alle 7,5 Stunden um seine Achse rotiert und dabei seine Helligkeit drastisch verändert hat. Der ungewöhnliche Weltraumgast wird dann um das Zehnfache heller oder um das Zehnfache dunkler. Immer mehr Lichtverschmutzung durch die Umrüstung auf LED-Beleuchtung? Wissenschaftler halten das für möglich. Kommunen, Unternehmen und Haushalte steigen zunehmend auf LED-Beleuchtung um, um Energie und Geld zu sparen. Das Problem? Die Einsparungen von Leuchtmitteln bringen nichts, wenn durch den Umstieg mehr Lampen gekauft und benutzt werden. Eine internationale Studie lieferte jetzt Belege für diese Befürchtung. Sowohl die Intensität der künstlichen Aufhellung als auch die Ausdehnung der beleuchteten Fläche haben seit 2012 weltweit um rund 2% pro Jahr zugenommen. Haben sich unsere Schüler verbessert? Zumindest was die Sozialkompetenzen betrifft, schnitten sie besonders gut ab. Erstmals wurde in einer PISA-Studie nun auch solche Fähigkeiten getestet und verglichen. Im internationalen Vergleich waren die deutschen Teilnehmer recht gut darin, komplexe Probleme im Team zu lösen. Deutschland liegt laut Ergebnissen der Studie, die Anfang der Woche in Berlin veröffentlicht wurde, bei dieser Aufgabe immerhin zwischen dem 10. und dem 14. Platz von gut 50 Bildungssystemen. Spitzenreiter waren Schüler aus Singapur und Japan. Deutschland lag etwa auf einer Höhe mit den USA, Großbritannien und Dänemark. Die innere Uhr, ein Phänomen, das auch in der Wissenschaft immer wieder für neue Überraschungen sorgt. So auch bei britischen Forschern, als sie herausfanden, dass Verbrennungen auf der menschlichen Haut wesentlich schneller heilen, wenn sie tagsüber entstanden sind. Brandverletzungen, die sich in der Nacht ereigneten, brauchten nach den Untersuchungen der Forscher im Schnitt 28 Tage für die Heilung, Verbrennungen vom Tag dagegen nur 17 Tage.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Joachim Hagen.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Jede Sekunde startet irgendwo auf der Welt ein Flugzeug. Was die Umwelt betrifft, ist das natürlich ein Desaster. Wie wir wissen, verbrauchen Flugzeuge riesige Mengen an Treibstoff und belasten die Umwelt auch durch ihre Emissionen. Wie stark, hängt unter anderem auch von der Form der Turbinen des Flugzeuges ab. Aber wie sehen Turbinen aus, die weniger umweltschädlich sind? Was für Turbinen halten den Treibstoffverbrauch und auch den Schadstoffausstoß möglichst gering? Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt wollen das herausfinden. Sie untersuchen dafür verschiedene Turbinen in einem neuen Prüfstand. Carmen Wojcik hat sich das angesehen.
Der Turbinenprüfstand steht in einer riesigen Halle im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Göttingen. Ich sehe jede Menge Kabel, dicke, blaue, dünne, weiße und grüne. Und ein paar davon werden gerade für einen Turbinentest angebracht. Versuchsleiter Alexander Krumme will heute nämlich die Leistung einer neu entwickelten Turbine messen, die eine große Passagiermaschine in die Luft abheben lassen könnte. Und dafür sind auch diese ganzen Kabel hier notwendig. Die verbinden dutzende kleine Messgeräte an der Turbine in der Mitte des Prüfstands mit einem Computer, der die Daten aufzeichnet, während die Turbine angetrieben wird und läuft. Ihre Form, ihr Design könnte einen entscheidenden Einfluss auf die Treibstoffmenge und den Schadstoffausstoß haben. Allerdings wird hier keine komplette Flugzeugdüse getestet. Ich kann hier dieses riesengroße Fächerrad oder Flügelrad gar nicht entdecken, das normalerweise unter dem Flugzeugflügel sitzt und das man ja sonst auch sehen kann, wenn man so von vorne auf ein stehendes Flugzeug zugeht. Also sehen kann ich eigentlich nur eine silberne Röhre und eben diesen Kabelwust.
Das, wie Sie es nennen, Fächerrad ist der sogenannte Fan oder Bläser, den jeder Flugpassagier eigentlich schon einmal gesehen hat, wenn er in den Einlauf eines Triebwerks hineinschaut. und wir beschäftigen uns hier mit Schaufeln weiter hinten. Ja, das ganze Triebwerk ist in seiner Ausdehnung praktisch gefüllt mit solchen beschaufelten Rädern, sehr vielen Schaufeln, die sich dann auch drehen. Und ganz innen drin im Triebwerk steckt eben die Brennkammer. Und direkt dahinter wird die Turbine angetrieben von den heißen Gasen, die aus der Brennkammer expandieren. Und genau diesen Bereich, diesen Übergang von Brennkammer zu Turbine, schauen wir uns in unserem Turbinenprüfstand hier an. So, jetzt kann man hier mal reinschauen.
Alexander Krumme zeigt auf die Turbine in der Mitte des Prüfstands und die sieht also aus wie ein Fächer, so ähnlich wie bei einer Weihnachtspyramide. So groß wie ein Autoreifen. Was ist denn da jetzt anders? Was ist denn da jetzt die neue Form?
Es handelt sich tatsächlich um kleinste Formveränderungen, die man mit dem bloßen Auge zunächst einmal gar nicht wahrnimmt. Es sind wirklich Veränderungen im Millimeter- oder Submillimeterbereich. Die Form, sie ist etwas kürzer, etwas pummeliger, könnte man auch sagen. Ja? Das heißt, der Hauptteil ist hier wirklich Scheibe und dann sind relativ kleine Schaufeln, wie Sie schon bemerkt haben. Aber tatsächlich machen kleinste Änderungen an der Schaufelform einen sehr großen Effekt aus. Die Strömung, die über diese Schaufeln fließt und strömt, können wir relativ genau vermessen und dadurch Formveränderungen, die wiederum zu Wirkungsgradsteigerung führen, sehr genau verifizieren.
Alexander Krumme geht davon aus, dass die Form der Turbine sich auf den Treibstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß auswirkt. Das Ziel eben, beides zu verringern, denn Flugzeuge sollen umweltfreundlicher werden.
Ja, wir haben jetzt hier alle Kabel angeschlossen, die Messstrecke geschlossen. Das heißt, die Turbine sitzt direkt hinter der Brennkammer, so wie es sein soll, auch in einem echten Triebwerk. Alle Leitungen sind angeschlossen. Wir fahren jetzt langsam die Aggregate hoch. Und bevor sich das Ganze hier anfängt zu drehen, muss man aus Sicherheitsgründen die Halle verlassen. Das Ganze wird dann auch sehr laut. Und wir werden uns jetzt sofort in den Kontrollraum begeben. Und von dort aus können wir den Test steuern und auch beobachten.
Also, es ist zu gefährlich, deswegen gehen wir jetzt aus der Halle heraus in einen kleinen Raum, der also jetzt hier direkt neben dem Turbinenprüfstand ist. Und da müssen wir nur durch so eine kleine Tür hier durch. So. Und dann sind wir also auch schon im Kontrollraum und durch eine große Fensterfront hat man hier alles im Blick, was unten am Prüfstand passiert. Also die Turbine in der Prüfkammer, die dreht sich jetzt mit über 2000 Umdrehungen pro Minute. Also es hört sich an wie eine Waschmaschine im Hintergrund, würde ich fast sagen. Und auf dem Computerbildschirm hier vor uns sieht man eben auch, dass der Druck steigt. Da ist eine rote Linie in einem Diagramm, die jetzt immer steiler nach oben geht.
Wir sehen, wie das Druckniveau im Kanal steigt und darüber ist auch zu sehen, wie gleichzeitig auch das Temperaturniveau hochgefahren wird.
70 Grad Celsius ist ja jetzt noch nicht so viel, es ist aber auch noch nicht aller Tage Ende sozusagen.
Genau, das heißt, was den ganzen Kreislauf hier angeht, werden wir über 200 Grad heiß werden.
Die Daten, die dieser Test heute liefert, müssen natürlich erst noch ausgewertet werden. Die Prüfung dauert ja auch den ganzen Tag. Und schon in den vergangenen Tagen haben die Forscher hier ja Messungen durchgeführt. Wie lautet denn Ihr vorläufiges Ergebnis?
Ja, wir sehen im Druck die entsprechenden Unterschiede und können darauf rückschließen auf die Verhältnisse zwischen den Schaufeln, auf den Schaufeln und die Arbeitsumsetzung. Und hier sehen wir den eindeutigen Einfluss, den wir auch erwartet haben. Und wir sehen die Mechanismen und beginnen sie zu verstehen, inwieweit man die Schaufeln anpassen muss und was es uns tatsächlich dann auch bringt, diese Schaufeln weiter zu verändern. Vom absoluten Niveau, das wir hier messen, können dann Verbesserungen abgeleitet werden und die fließen dann sicherlich in einigen Jahren, das wird etwas dauern, die Ergebnisse auszuwerten, auch in neue Produktentwicklungen oder Verbesserungen mit ein.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Carmen Woizig. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.